Das ist der ICF Basel Podcast.
Also, ich weiß manchmal nie so recht, wie ich auf solche Begrüßungen reagieren soll, aber ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Das ist wirklich lieb und freundlich. Also ich stand in meinem Büro mit einem langjährigen Pastor des ICF, dessen Name hier nicht genannt werden soll. Er ist einigermaßen bekannt auch. Und ich sagte zu ihm, hey, weißt du eigentlich, ich bin in ein paar Wochen bin ich im ICF. Und er sagte, nee, habe ich ja gar nicht mitgekriegt, wie geht das? Sag ich doch, und richtig cooles Thema. Ich mache was zu Jesus und die Frauen. Dann sind wir gemeinsam vor meinen Computer, vor den Bildschirm gegangen. Ich habe mich eingeklickt und durchgeklickt und dann stieß ich auf das. Ich wusste jetzt wirklich nicht, also, boah, wie soll ich jetzt reagieren? Das erste war, oh, war mir ein bisschen peinlich, weil das sieht ja so aus wie, als wäre ich jetzt bei den Frauen so der Frauenversteher und, ja, und ich gebe das auch zu, ich habe wirklich tolle Beziehungen zu ganz, ganz vielen Frauen und empfange dort sehr viel und ich glaube, ich gebe dort auch sehr viel und ich dachte, oh Mann, also wenn ich eins nicht will, das ist so dann das Image von so einem Frauenflüsterer. Ja? Auf der anderen Seite dachte ich, ja, ist doch in Ordnung, dieses Missverständnis. Warum ist mir das peinlich? Okay, dann dachte ich aber auch, was denken denn jetzt vielleicht Frauen, die das so auf der Homepage sehen? Und vielleicht denkst du jetzt tatsächlich, und ich würde dir da auch gar keinen Vorwurf machen, jo, das ist wieder typisch Mann. Weil, das wissen wir seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, thematisieren die Männer die Frauen. Und zwar immer als Problem. Die Frauen sind irgendwie in der Geschichte der Menschheit so, da muss man immer wieder drüber reden, auch in den christlichen Kirchen. Ja, die Frauenfrage, die Rolle der Frau in der Gemeinde. Wir haben das über Jahrzehnte hoch und runter dekliniert. Und es würde mich überhaupt nicht erstaunen, wenn du dich an diesem Abend unter diesem Bild mit diesem Titel als Frau mal wieder problematisiert fühlst. Das tut mir dann leid. Du könntest wirklich sagen, ja, gibt es in dieser Serie typisch Jesus eigentlich auch eine Predigt, Jesus bei den Frauen? Habe ich bei den Frauen gesagt? Natürlich, bei den Männern. Dank. Genau, bei den Männern, weil ich würde sagen, ja, wir sind genauso problematisch wie alle anderen auch. Und wenn man jetzt mal sich so hineinvertieft und sich fragt, okay, wie gehe ich auf diese Predigt zu, was kommt da auf die Leute zu, was will ich? Ich sage jetzt mal ganz kurz, um das hier abzukürzen und nicht lange leere Worte zu machen, you're in hot water. Das ist heißes Wasser mit reißender Strömung, da kannst du dich verbrennen, das könnte dich wegreißen, da kann ein Haufen schief gehen und weil ich das weiß und weil ich das auch ein bisschen mit Respekt hier angegangen bin, möchte ich ein paar Schwimmzüge machen, um mich frei zu schwimmen. Ich werde jetzt ganz kurz sagen, was ich in dieser Predigt nicht tun werde. Ich werde in dieser Predigt Jesus nicht benutzen als Frauenversteher und Frauenbeschützer und ich werde ihn nicht zeichnen als einen, der schon vor 2000 Jahren zu einer modernen, emanzipierten Weiblichkeit befreien wollte. Das will ich nicht tun. Weil ich finde, diese feminine Instrumentalisierung von Jesus ab einem ganz bestimmten Punkt sehr, sehr frauenfeindlich. Und wenn sie von Männern propagiert und transportiert wird, ich empfinde das häufig als anbiedernd. Habe ich keine Lust drauf. Ich werde Jesus aber auch nicht benutzen als Zurechtweiser der Frauen, der sie auf eine Geschlechterrolle aller Frau nach dem Herzen Gottes mal wieder so richtig einnordet und auf Spur bringt. Ich finde diese konservative Instrumentalisierung von Jesus ab einem bestimmten Punkt frauenuntauglich. Und wenn sie von Männern gegenüber Frauen kommt, sind das oft nichts weiteres als angstgetriebene Selbstbehauptungsversuche der Männer. Ich will in den kommenden Minuten insgesamt vermeiden, was man heute bissig Mansplaining nennt. Also, men explain to the women wie das Leben ist. Auch wenn sie vielleicht an einem Punkt, an einem Thema viel weniger Ahnung haben als die Frau, mit der sie es da gerade zu tun haben. Manchmal wäre da besser Zurückhaltung angebracht. Das will ich nicht tun. Aber was ich gerne tun würde und wo du mich auch darauf behaften darfst, ich will Staunen verbreiten. Ich will vermeiden, dass du diese Überschrift typisch Jesus bei den Frauen, dass du jetzt abwinkst und sagst, ja, typisch. So wie wir das ja häufig auch mit Menschen tun, die wir gut kennen. Ja, typisch, habe ich ja gewusst, ist nichts Neues, klar. Langweilig, da drückst du Abstand zwischen dich und die Person, von der du das sagst. Ich hätte gerne, dass wir sagen, typisch Jesus, typisch für ihn ist nämlich, er erwischt dich immer und mich auch auf einem falschen Fuß, wenn es denn mal sein muss. Typisch Jesus bedeutet, übrigens auch vom griechischen Wort Typos her, dahinter lässt einer einen Abdruck. Da ist einer ein derartiger Typ, dass er dich beeindruckt, dass er dich fasziniert und du nimmst dann aus diesem Gottesdienst einen Abdruck von Jesus mit und bist hoffentlich fasziniert von ihm und sagst, was wir eben schon gesungen haben, ich wäre gerne mit guten Gründen ein wenig mehr so wie du. Das wäre etwas ganz, ganz Wunderbares. Deshalb habe ich euch eine Geschichte zum Staunen mitgebracht über Jesus. Ich lese sie euch vor, ihr könnt sie mitverfolgen. Aus Lukas 10, 38, Vers 42. Da heißt es, als sie aber weiterzogen, da kam er in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Hier ist mein erster Punkt, den kannst du dir hoffentlich gut merken. Eine Frau fällt aus der Rolle und Jesus findet das gut. Um 150 nach Christus, 150 Jahre nach Christus, schreibt Rabbi Judah ben Elai, ich zitiere, 3 Lobpreisungen muss man jeden Tag sprechen. Gepriesen sei der, der mich nicht zum Heiden machte, alle Heiden sind wie nichts. Gepriesen sei, der mich nicht zur Frau machte, denn die Frau ist nicht zu Geboten verpflichtet. Gepriesen sei, der mich nicht zum Unwissenden machte, denn der Ungebildete fürchtet die Sünde nicht. Interessant, dass ein gläubiger Jude diese 3 Lobpreisungen sprechen soll. Und es hat damit zu tun, dass die gläubigen Juden eine große Lust und eine große Leidenschaft für die Tora, für das Gesetz, für die Weisungen Gottes haben. Und in der Tat sind Frauen von bestimmten Geboten der Tora, von bestimmten Anweisungen, die das Gesetz gibt, sie sind befreit. Warum und wozu? Damit sie ihre Weiblichkeit leben können und damit sie ihren Pflichten in Haus, in Ehe und Familie bestens nachgehen können. Nur schon auf diesem Hintergrund wird jetzt deutlich, wie anrüchig das ist, was in dieser Geschichte passiert. Vermutlich sind Maria und Martha nicht verheiratet. Das ist verdächtig. Beide Frauen empfangen Männerbesuch. Das tut Frau nicht. Jesus und seine Männer gehen in das Haus von 2 Frauen. Das ist skandalös. Das hat übrigens Jesus zeitlebens immer ein schlechtes Image eingebracht, dass er jegliche Form von Hygienevorschriften, dass er jegliche Formen von Verboten im Umgang mit anderen Menschen, mit Zöllnern, mit Sündern, mit Prostituierten. Er hat keine Angst gehabt, sich die Hände schmutzig zu machen. Das hat ihm immer ein schlechtes Image eingebracht. Man hat von ihm behauptet, der ist selber ein Hurensohn, das ist selber ein Säufer und ein Trinker. Was macht er da? Also äußerst skandalös, dass Jesus mit seinen Jüngern in das Haus von zwei Frauen einkehrt. Und in einem jüdischen Haus gibt es eine klare, unsichtbare, aber doch deutliche Trennlinie zwischen Männern und Frauen. Da gibt es Räume, die sind nur für Frauen. Da ziehen die Frauen sich auch hin zurück. Die betritt bitteschön kein Mann. Und dann gibt es gemeinsame Räume und dann gibt es genauso auch Räume für Frauen. Und Jesus, Räume nur für Männer. Und Jesus sitzt in einem Raum nur für Männer. Weil dort findet ein Gespräch des Rabbis mit seinen Jüngern über die Tora, über die Wegweisung, das Gesetz Gottes statt. Ach, das wissen wir ja. Das war so nichts für die Frauen. Da gehören sie jetzt nicht hin. Seht, der Skandal in diesen Stunden in Bethanien, in diesem Haus von Maria und Martha, der Skandal ist nicht, dass eine Frau, Martha, eifersüchtig ist auf eine andere Maria, weil die eine coole Zeit mit Jesus hat. Der Skandal hier ist auch nicht, dass wir irgendwie zwei Alternativen hätten, vielleicht eher eine Martha-Spiritualität, wo du so eher so die Praktikerin bist, dich zurückziehst, so aus der Küche heraus operierst oder wie du das auch nennen willst. Und demgegenüber eine Spiritualität, die wir Maria-Spiritualität nennen. Und ich deute jetzt schon mal an, diese Maria-Spiritualität hat sich natürlich vor allen Dingen auch in der katholischen Kirche ganz stark durchgesetzt, weil es gibt da noch andere, eine andere Maria, die vielleicht auch ganz, ganz ähnlich tickt. Ich will das alles nicht werten, ich will nur sagen, der Skandal ist, eine Frau tut hier etwas Ungeheuerliches, weil Maria das tut, was Männer tun. Und deshalb sagt ihre Schwester, Herr, kümmert es dich überhaupt nicht, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt. Jetzt sag ihr doch, jetzt gib dir doch mal einen Einlauf, bring die mal wieder auf Rollenkurs hier. Eine Frau will eine andere Frau zurückholen in die Rolle, aus der sie herausgefallen ist. Und sie versucht es auf dem Umweg über Jesus. Sie versucht in gewisser Weise Jesus zu instrumentalisieren. Das ist auch gar nicht schlecht. Ich glaube, häufig wäre es ganz gut, wenn wir unsere Konflikte miteinander, die wir haben zwischen uns, wenn wir die auf dem Umweg über Jesus klären. An dieser Stelle ist es aber problematisch. Jesus weigert sich deshalb. Er weigert sich, das Leben und die Rolle einer Frau mit Hilfe eines allgemeingültigen Frauenkamms zu scheren und zurechtzustutzen. Deshalb findet Jesus die Wahl Marias gut. Wie ist das mit diesem Frauenkamm, mit dem man meint, alle Frauen scheren und auch zurechtstutzen zu können? Ich habe angedeutet, im ersten Jahrhundert sah dieser Frauenkamm so aus. Jetzt macht mit mir mal einen Sprung ins 21. Jahrhundert. Und ihr seht jetzt ein paar Frauen, die haben sich am 5. Februar 2019 im SRF-Club unterhalten und diskutiert über folgendes Thema, was Frauen wollen und was Männer sollen. Mit dabei Manuela Barmettler, Bäuerin, man kennt sie aus der Landfrauenküche. Stefanie Berger, Komikerin und Moderatorin. Vera Dillier, Jet-Set-Lady, Caroline Fuchs, Psychologin und Sexberaterin im Blick, Ina Pretorius, Theologin und Autorin und Tamara Wernli, Kolumnistin für die Weltwoche und Videobloggerin. Eine Woche zuvor hatten Männer dasselbe Thema im SRF-Club, die haben sich fast zerfleischt. Das gab ziemlich heftig Aufruhr, ja? Da war einiges los, die Frauen haben es besser gemacht. Das war viel weniger aggressiv. Aber als ich mir das angeguckt habe im Internet, da habe ich an manchen Stellen geschmunzelt. Immer wieder blitzte mindestens so die Tendenz auf, dass man diese unterschiedlichen Entwürfe von Frau sein und welche Rolle füllt eine Frau aus, dass man die eben doch diskutiert, abgleicht und vielleicht auch in der Gefahr steht, einander ein bisschen zurechtzustutzen nach einem ganz bestimmten Frauenbild. ein Frauenbild, was uns der Zeitgeist immer wieder unterjubelt. Und der Zeitgeist ist wie so ein Souffleur, der uns permanent sagt, was wir tun müssen, was wir kaufen müssen, wie wir leben müssen, damit wir ein glückliches und gelingendes Leben haben. Der Zeitgeist flüstert den Frauen ständig ins Ohr, was sie für ein Bild und für eine Rolle von Frau vielleicht am besten darstellen. Und von diesem Frauenbild, ich sage das jetzt mal so ein bisschen karikativ, behauptet man, ja, das ist jetzt aufgeklärt, modern, frei, emanzipiert. Das ist unhintergehbar und eigentlich auch alternativlos. Wie kann eine Frau glücklich sein, wenn sie diese traditionelle Rolle von Frau noch einnimmt und lebt? Jetzt saß da aber ein, nämlich die Manuela Barmettler, und die hat in einer unglaublichen Gechilltheit und Gelassenheit, in einer Fröhlichkeit, hat die gesagt, ich bin glücklich, ich habe ein erfülltes Leben. Als die Frau eines Bauern, eines Landwirts, als Bäuerin mit Kindern, ich gehe da drin auf. Die hat eine Ausstrahlung gehabt. Sie hat sich manchmal gewundert über die Fragen und die hohe Tourenzahl, den Hype, mit denen manch andere Frau da bestimmte Dinge diskutiert hat. Und manchmal sah ich bei den anderen Frauen so ein ungläubiges Staunen in den Augen, dass die das fast nicht glauben konnten, dass eine Frau, die so lebt wie die, dass die wirklich glücklich ist. Und es gab auch ein paar Ansätze, wo ich dachte, jetzt stehen sie in der Gefahr, noch ein bisschen weiter, dann sprechen sie ihr eigentlich ab, dass die glücklich ist. Und das wäre natürlich ein No-Go. Ja? Hey, was ich damit sagen will, ist jetzt Folgendes. An uns Männer und auch an euch als Frauen. Hey, natürlich bin ich total glücklich, dass wir in einer Zeit leben, wo du dich in weiten Teilen entscheiden kannst, welchen Lebensentwurf du gut findest und welche Rolle du einnehmen willst und wie du das leben willst und wie du dein Leben erleben willst. Das Interessante ist aber jetzt Folgendes. Selbst wenn du auf die Idee kommst und sagst, ich beuge mich einem bestimmten Ideal von weiblicher Körperlichkeit und leiblicher Schönheit nicht mehr, ich stehe dazu, dass ich ein wenig anders bin, vielleicht kein Gardemaß und auch keine Gardemaße. Und dann freust du dich, wenn du urplötzlich in der Stadt von Unterwäscheherstellern auch die entsprechenden Plakate siehst und dass du sagst, das ist doch jetzt mal richtig gut, da wird dieses alles beherrschende Bild von einem weiblichen Körper jetzt auch mal ordentlich demontiert und dekonstruiert. Das Interessante ist aber, du könntest sofort wieder gefangen genommen werden, weil wir in einer Zeit leben, du bist förmlich gezwungen, damit dann auch die entsprechende Aufmerksamkeit, den entsprechenden Applaus und auch die entsprechende Anerkennung zu bekommen. Wenn du das nicht bekommst, wirst du Schwierigkeiten haben, deinen Lebensentwurf als Frau, ich ergänze, als Mann in dieser Welt zu leben. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass das eine Bild von Frau dann total hip und hype ist, wird gehypt und dann ist es wieder vorbei, dann kannst du dir aber direkt wieder das nächste suchen. Also bei dir selbst kommst du da auch nicht an. Jetzt frage ich mich, was hilft uns in dieser Situation? Ich frage mich, wie kommt es denn dazu, dass eine Frau wirklich aus der Rolle fallen kann? Aus einer Rolle, die einfach auch nicht zu ihr passt. Wie mag das damals bei Maria gewesen sein? Und die einzige Antwort, die ich gefunden habe, und vielleicht hilft die, ich habe den Eindruck, es liegt an Jesus selbst. Von diesem Jesus muss eine Energie, eine Kraft ausgegangen sein, äußerst faszinierend, äußerst attraktiv. Anscheinend hat man es zu den Füßen Jesu nicht nötig, dass einem die Welt applaudierend zu Füßen liegt. Anscheinend kann Jesus Menschen derart faszinieren, dass sie es nicht nötig hat, sich und ihre Rolle den ganzen Tag lang zu inszenieren. Und deshalb könntest du vielleicht mit einem anderen Wortspiel diese ganze Predigt für dich zusammenfassen, wenn das gerade für dich passt. Du musst manchmal mit Jesus aus der Rolle fallen, weil sonst stehst du in der Gefahr, gerade wieder in die Fallen zu rollen, die unsere Gesellschaft dir stellt. Mit Jesus aus der Falle rollen, aus der Rolle fallen, mit Jesus aus der Rolle fallen, damit du nicht in die Falle rollst. Okay? Also, mit diesem Wortspiel, was ich von einer Frau übernommen habe, möchte ich das gerne abschließen. Ich finde das interessant. Eine Frau fällt aus ihrer Rolle und Jesus findet das richtig gut und unterstützt sie dabei. Das Zweite, eine Frau spielt Champions League und Jesus trainiert sie dabei auch noch. So, jetzt geht es um Martha. Martha, nochmal, wahrscheinlich ledig, vermutlich wohlhabend und dann auch noch die Leiterin dieses wohlhabenden Haushalts. Eine selbstbewusste Powerfrau. Na, vielleicht ist das schon zu klischeehaft, vergiss das wieder. Aber nur schon das sollte uns aufmerken lassen und jetzt tut auch diese Frau etwas, das finde ich fast noch mehr ein aus der Rolle fallen, wie das, was Maria tut. Sie verliert nämlich gegenüber Jesus sämtliche Manieren und sie wirft alles gute Benehmen über Bord und es passiert eine massive Grenzüberschreitung. Sie betritt den Raum und sie sagt, Herr, kümmerst du dich überhaupt nicht um die Dinge des Lebens? Bekümmert es dich überhaupt nicht? Ich hänge da alleine. Sag meiner Schwester, dass sie mir helfen soll. Was ist das eigentlich für eine Jesus-Beziehung, wo du so mit Jesus umgehst? Wo du geradezu vorwurfsvoll an ihn herantrittst und dann von ihm auch noch konkret etwas abforderst? So nach dem Motto, also ich weiß, um was du dich kümmern solltest und ich steck dir auch noch gerade, wie du dich am besten drum kümmerst. Da musst du ja schon eine richtig intensive, gute Beziehung haben, wenn du so mit Jesus umgehen kannst. Und das Interessante ist, Jesus hält das aus. Er hält diese unglaublich glaubensstarke Frau aus und er knickt nicht ein, sondern er hält eben dagegen. Er sagt, Martha, du hast viel Sorge und kümmerst dich um ganz viele Dinge. Du bist bekümmert. Und das ist auch dein Ding, das ist auch gut so, das passt ja zu dir. Aber jetzt denk doch nicht, dass du mir vorschreiben könntest, wie ich mich kümmere und wie ich bekümmert bin um die Dinge dieser Welt. Überlass das bitte mir. Sag mal, wie wird eine solche Frau wohl enden, die so frech mit Jesus umgeht? Ich sage es euch, wer es wagt, so frech mit Jesus den Glauben zu trainieren, der endet in der obersten Liga des Glaubens. In Johannes 11 wird uns berichtet, dass der Bruder von Maria und Martha gestorben ist. Und dann heißt es so, da kommt Jesus in das Dorf Bethanien, läuft auf das Haus dieser beiden Schwestern zu und Martha rennt Jesus entgegen und jetzt sagt sie Folgendes. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist eigentlich derselbe Vorwurf, oder? Also wenn du dich mal so richtig um das Ding hier gekümmert hättest, wenn du wenigstens pünktlich gewesen wärst, aber mal wieder hast du dich nicht gekümmert um meine Angelegenheiten, um meine Not. Aber auch ich weiß jetzt, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Jetzt sagt Jesus, dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Jetzt kommt der Trainer des Glaubens. Martha, glaubst du das? Bam, take this. Und sie sagt, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Was Martha hier rausgehauen hat, dieses Bekenntnis, dieser Aussage, die haben wir so nur noch von einem, den wir alle kennen, Petrus, der Fels der Kirche, von dem die Bischöfe in Rom sagen, wir sind seine Nachfolger und es sind die Päpste. Der hat so ein ähnliches Bekenntnis auch mal gesagt. Das heißt, Martha steht auf einer Ebene, auf Augenhöhe mit Petrus. Sie steht in einer Linie mit den Großen des Glaubens im Neuen Testament. Ich finde das wunderschön. Und dann ist es kein Wunder, dass sie damals eine echte Auferweckung erlebt hat, weil sie eine Heldin des Glaubens ist. Das heißt, Martha hat dann erlebt, dass Jesus die Macht hat über den Tod und über alle lebensverderbenden, tödlichen Mächte unseres Lebens. Und das ist auch der Grund, warum sich ein Bild von Martha in der Kirche durchgesetzt hat, was wir aber leider heute vergessen haben. Zum Beispiel im Kloster San Marco von Florenz, da gibt es ein Gemälde, der Garten Gethsemane. Da sitzen die Jünger in der Ecke, die sind aber am Pennen. Und in der anderen Ecke ganz, ganz unauffällig Maria und Martha, und beide sind hellwach dabei und unterstützen Jesus im Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Was für ein wunderbares künstlerischer Ausdruck für diese beiden Frauen und besonders auch für Martha. Und in einer Wallfahrtskirche bei Lugano findest du, wenn du willst, ein Bild von Martha oder in Stein gehauen, auch häufig in den Kirchen. Das gibt es immer wieder. Eine schöne, eine starke, eine anmutige Frau mit erhobenem Haupt, sowas wie ein Kreuz in der Hand, da geht ein Strahl aus diesem Kreuz und unter ihren Füßen ein Drache. Ein Drache, den sie gar nicht nötig hat zu töten, weil sie hat diesen Drache, hat sie die Leine umgelegt und sie führt diesen Drachen spazieren. Sag mal, jetzt steht die Welt Kopf für uns Männer, oder? Normalerweise sind doch wir diejenigen, die die Prinzessin befreien, indem sie den Drachen töten. Jetzt ist es eine Frau. Und die Kirche Jesu Christi hat dieses Bild von Martha. Und ich dachte, ich will euch Frauen heute Abend unbedingt dieses Martha-Bild mitgeben. Wie schön ist das, dass eine Frau hier mit einem starken Glauben in Jesus einen starken Sparringspartner findet, mit dem sie auch mal richtig boxen kann, den sie fordert. Ich vermute, die ist manchmal auch mal so ein bisschen auf die Bretter gegangen, aber dann hat Jesus sie wieder hochgeholt und in diesem ganzen Training und urplötzlich führt er die in die Champions League des Glaubens. Typisch Jesus, das ist typisch Jesus. Er hat es nicht nötig, deine Eigenarten, deine Macken glatt zu bügeln, niedrig zu halten, konform, konsensfähig zu halten, konkordatsfähig zu halten, keine Ahnung, was man da auch für eidgenössische Begriffe jetzt wählen könnte, verzeiht mir das. Er hat das nicht nötig, er ist der Sparringspartner einer außergewöhnlichen Frau und er holt sie in die Champions League des Glaubens. Und jetzt zum Abschluss musst du noch einmal komplett dein ganzes Bild noch mal auf den Kopf stellen, weil bisher habe ich versucht zu zeigen, typisch Jesus, wenn er bei den Frauen ist, dann entdecken die sich selbst und was sie sind und können und was sie nicht sind und nicht können und was sie wollen und nicht wollen, dann entdecken die das in einer derart unaufdringlichen, ungezwungenen Freiheit. Das finde ich geradezu beneidenswert, da sage ich, will ich auch. So, das ist jetzt das eine. Jesus dient damit den Frauen, bei denen er ist. Aber jetzt drehe ich den Spieß nochmal um und sage, Jesus ist nicht nur der Giver, er ist auch der Receiver. Er empfängt von den Frauen. Jesus ist der Schüler der Frauen. Jesus ist der, der von den Frauen Entscheidendes lernt in seinem Leben. Und wenn du jetzt denkst, oh, jetzt tastet der da vorne gerade die Gottheit und die Sündlosigkeit von Jesus an, da sage ich dir, nein, das tue ich nicht. Denn die Bibel sagt selbst im Hebräerbrief, dass Jesus, obwohl er der Sohn Gottes war, den Willen Gottes und auch den Gehorsam gegenüber diesem lebensbejahenden Willen Gottes für die Menschen, dass er das gelernt hat, dass er in diesem Lernprozess zu einem Priester, zu einem Hohepriester wurde, zum Christus für uns. Und jetzt kann man an verschiedenen Stellen von Jesu Geschichte nachvollziehen, dass er gelernt hat und an manchen Stellen, dass er von Frauen gelernt hat. Da kommt eine Frau zu Jesus, wie so häufig haben die Männer, die Jünger versucht, diese Frau irgendwie auch fernzuhalten, vielleicht ist sie auf den Geist gegangen, sie schafft es irgendwie, schmuggelt sich zu Jesus durch und sagt, meine Tochter ist krank, mach die heil. Und Jesus antwortet total barsch. Im selben Geist, mit dem die Männer, seine Jünger, schon geantwortet hatten, geh weg, da ist nichts zu holen, das geht dich hier eigentlich nichts an. Jesus antwortet im selben Geist und sagt, ich bin nicht für dich da. Ich kümmere mich nicht um deine Angelegenheit. Ich bin da für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Die Frau bleibt aber nicht auf diesen Brettern liegen, auf die sie da gerade geschickt worden ist, sondern sie sagt, ja, das sind die Bretter. Und da unten krieche ich rum, weil ich nicht zur auserwählten Elite gehöre. Aber doch leben die Knechte und Sklavinnen von den Brotkrumen der Herren, die da oben vom Tisch runterfallen. Anders ausgedrückt, mir reicht nur ein kleiner Krümel von dir, Jesus. Und jetzt lernt Jesus etwas. Er schaltet um. Ich will jetzt nicht zu sehr spekulieren, aber wenn das wirklich stimmt und wenn das einigermaßen verhebt, was ich hier sage, dann hat Jesus urplötzlich gemerkt, dieser männliche Geist, mit dem ich diese Frau bisher behandelt habe, das ist nicht der Wille Gottes. Das ist nicht der Wille, wie mein Vater im Himmel will, dass ich als männlicher Messias mit Frauen umgehe, die vom Messias eine Heilung erwarten. Das ist ja interessant. Warum hat denn Jesus dem römischen Hauptmann von Kapernaum nicht gesagt, hey, das bekümmert mich überhaupt gar nicht, du bist halt dummerweise ein Römer, außerdem noch Besatzungsmacht, ich bin nur für Israel da. Hat er ja auch nicht gemacht. Vielleicht war das ja wirklich eine Geschichte, die Jesus lernen musste zwischen sich als männlicher Messias und einer Frau, die da zu ihm kommt. Ist es denkbar, dass Jesus gelernt hat, wie er sich hier verhält und dass ihm Frauen dabei geholfen haben? Und jetzt zurück zu Maria und Martha. Im selben Haus, wieder in Bethanien, Maria und Martha. Und die stiefelt noch einmal in diesen Männerraum und die Männer schütteln auch noch einmal den Kopf, weil sie in einer völlig anderen Verdrahtung dort sitzen und sie sagen, das ist ein No-Go, das ist sündhaft teuer. Dieses Öl, was sie über Jesus ausgießt, die Maria, sie salbt ihn, sie reinigt seine Füße, sie nimmt ihre langen Haare und sehr intim schenkt sie ihm etwas vor lauter Liebe und sie dient ihm. Anscheinend völlig selbstvergessen. Die Jünger schütteln den Kopf, das passt nicht in ihre männliche Logik. Jesus sagt, was die hier an mir getan hat, ist außerordentlich. Man wird die Geschichte des Glaubens immer wieder erzählen und wird diese Geschichte hier aus diesem Haus in Bethanien miterzählen. Jetzt ist aber noch nicht zu Ende. Ein Kapitel später ist Jesus mit seinen Jüngern allein. Wisst ihr, was er macht? Er macht jetzt genau das, was Maria an ihm getan hat. Er gibt an die Jünger das weiter, was er von einer Frau empfangen hat. Er nimmt die Schüssel, das Wasser, er reinigt seinen Jüngern die Füße, wäscht sie und trocknet sie ab. Ich meine, dass ich behaupten dürfte, die Fußwaschung hat Jesus von einer Frau gelernt und übernommen. Ich meine, dass ich behaupten dürfe, wenn der Papst in Rom regelmäßig seinen Besuchern und den Geringsten unserer Gesellschaft die Füße wäscht, dann hat der Nachfolger von Petrus das letzten Endes einer Frau zu verdanken, durch deren Hilfe Jesus es gelernt hat und hat gesagt, Überall, wo Christen zusammen sind, sollen sie das tun, was ich bei Maria gelernt und empfangen habe. Ist das nicht gerade auch für die Frauen ein wunderbarer Gedanke? Ein Gedanke, der vielleicht auch so hilfreich ist, wenn du manchmal schon auch leidest unter einer bestimmten Männerdominanz oder wie auch immer. Ich finde das wunderschön. Wir werden jetzt, wenn du möchtest, eine gemeinsame Zeit des Lobpreises haben. Du darfst jetzt in diesem Lobpreis vor Gott stehen und darfst sagen, Jesus, ich will, dass du bei mir bist. Ich kriege das gerade nicht auf die Reihe mit meiner Weiblichkeit, mit meiner Männlichkeit. Ich kriege das auch nicht mit meinem Körper auf die Reihe. Es reibt sich an allen Ecken und Enden. Es gibt Spannungen. Ich finde meine Rolle nicht. Ich bin überfordert mit dem, was andere da von mir erwarten. Ich will eigentlich ganz anders sein, aber ich merke, das geht auch nicht. Ich muss das nicht weiter. Wenn du so hier heute Abend sitzt, dann hol nicht Jesus. Jesus ist jetzt bei dir im Lobpreis. Dann stell dich so vor Jesus und sag, Jesus, hilf mir, dass ich mich selber finde, so wie du es Maria geholfen hast und so wie du das auch der Martha gegönnt hast. Gönn das auch mir. Ich will von dir hier etwas empfangen. Wenn du hier aber stehst und sagst, ich bin eher angesprochen von dem Teil der Predigt, dass Frauen etwas zu geben haben, dass Frauen so sein wollen, wie dieser Mann und Messias Jesus gewesen ist. Ich will Jesus ähnlicher werden. Und wenn du auch als Mann hier bist und sagst, ich will Jesus ähnlicher werden, dann halte dich diesem Jesus hin. Und vielleicht bittest du ihn und sagst zu ihm, ich würde gerne selbstvergessen lieben. Ich würde gerne ein Mann oder eine Frau sein, die verschwenderisch und ohne dass da ein Selfie gemacht wird oder die Drohne um mich herum kreist, ohne dass das irgendjemand mitkriegt, ich möchte einem anderen Menschen aus Liebe Gutes tun und dienen. Dann bitte Jesus, dass er dich verwandelt, dass er dir das schenkt, dass er dich durch den Lobpreis ähnlicher macht. Lass uns so vor Jesus treten, in der Überzeugung und im Glauben und in der Hoffnung, dass er jetzt jedem und jeder das geben kann, was sie braucht. Herr Jesus, dass du bei den Frauen bist, dass du bei den Männern bist, dass das so heilsam ist für uns, dass wir dich nur anschauen und mit dir Zeit verbringen müssen und von dir geht diese Faszination aus, die uns freisetzt und verändert. Das ist der fette Grund, warum ich dir jetzt Danke sage. Und dass du uns dir ähnlicher machen willst, dafür sage ich dir auch Danke. Und ich bitte dich für mich persönlich, mach mich zu einem liebenden Mann auf dieser Erde. Lass mich gut und keusch und liebevoll mit Männern und Frauen umgehen. Lass etwas von deiner typischen Art in meinem Leben aufleuchten. Und das bitte ich für alle meine Brüder und Schwestern, die jetzt mit mir gebetet haben und hier sitzen. Und nun komm herab, Herr Jesus, in der Kraft deines Geistes und lass diese Band rocken. Lass uns deine Gegenwart spüren, dass du wirklich bei uns bist, mitten unter uns. Das erwarte ich jetzt von dir. Darf ich dir das so sagen? Ich erwarte dir von dir, Herr Jesus, dass du Wort hältst und dass du dich ganz fein und zart oder auch ganz deutlich in unsere Mitte mischst. Amen.